Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kurs Null Grundlagen des Christseins. Mein Name ist André Stiefenhofer. Bei uns zu Gast ist heute wieder Dr. Ludwig Weimer. Dr. Weimer ist Theologe in der katholisch integrierten Gemeinde und für die Ausbildung von Katechumenen tätig. Grüß Gott, Herr Dr. Weimer.
Ein herzliches Grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern.
Ja, Herr Dr. Weimer, unser Thema heute ist, wer schuf den gestirnten Himmel, die Evolution, Fragezeichen. Diese Frage stellt sich manchem Gymnasiasten im Biologieunterricht und wird natürlich ganz klar mit Ja beantwortet, oder?
Ja, das ist scheint so, dass man einfach, sagen wir mal, eher vom heutigen wissenschaftlichen Standpunkt her, von einem mehr naturalistischen Standpunkt her diese Frage beantwortet und im Religionsunterricht muss dann mühsam erklärt werden, dass sich beides vereinen lässt, Evolution und Schöpfergott.
Genau, denn das hat mir mein Biologielehrer dann auch gesagt, das schließt sich ja nicht unbedingt aus.
Ja.
Also es geht heute um Schöpfung in dieser Ausgabe vom Kurs Null, in diesem Fall.
Jawohl, wir wollen die Frage stellen, ob einfach das Erlebnis der Welt und unser heutiges Weltbild uns zu helfen können, uns zu Gott zu führen, oder ob uns das Detailwissen um diese unsere Welt wegführt von Gott.
Dann bin ich mal gespannt, inwiefern sich das ausschließen lässt oder inwiefern das doch miteinander geht, diese altbackene Sicht der Welt, die uns die Bibel da präsentiert und die Wissenschaft. Bitte, Herr Dr. Weimer.
Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe als Kind mit meiner jüngeren Schwester manchmal so gesprochen und nachgedacht. Wir haben uns im Geist ans Ende der Welt versetzt. Das meine ich also im lokalen Sinn. Wir haben uns einen Bretterzaun vorgestellt. Das klettern wir hinauf, sitzen da und schauen runter in das Nichts und nach vorne in das Nichts. Und dann haben wir uns vorgestellt, noch weiter und noch weiter schauen wir und wollten uns die Vorstellung ins Hirn hineinbringen, was ist Unendlichkeit? Und es ist uns natürlich nicht gelungen. Wir haben nur geschaudert. Und ähnlich ging es uns mit der Vorstellung, die Ewigkeit in das Hirn hineinzubringen. Die Erwachsenen sagten, das kann man nicht, wir haben es doch versucht. Wir kannten auch ein Bild, heute weiß ich, dass es aus einem mittelalterlichen Mystikerbuch stammt, von Heinrich Seuse. Das Bild war, man stelle sich einen großen Berg aus Eisen vor, aus hartem Eisen. Und da kommt alle 1000 Jahre ein kleines Vöglein und wetzt seinen Schnabel. Und wenn dann der ganze Berg abgetragen ist von diesem kleinen Vöglein, alle 1000 Jahre Schnabel wetzen, dann ist noch lange nicht eine Sekunde der Ewigkeit vorbei. Man spürt, das ist natürlich auch etwas hilflos, aber man sieht doch, unsere menschliche Vorstellung ist überfordert von den Dimensionen dieser beiden Begriffe Unendlichkeit und Ewigkeit. Und wir sind schon überfordert, wenn wir das heutige Weltbild überhaupt ein bisschen wahrnehmen. Schon von den Dimensionen unseres Universums. Und deswegen haben wahrscheinlich die Leute einfach viel nähere, alltäglichere Fragen. Und davon ist ihr Gehirn und ist ihr Herz voll. Die ökologische Erschütterung, die uns heimsucht. Ja, wie können wir andere Energiequellen finden, dass auch noch unsere Enkel eine lebenswerte Umwelt vorfinden? Wie können die Autos weniger Schadstoffe ausstoßen? Und so ganz einfache Fragen. Warum wollen wir also heute über die Sterne nachdenken? Ich glaube, wir müssen zunächst einmal eine Vorstellung haben, bevor wir uns fragen, wer hat das gemacht? Hat das die Natur selber gemacht? Hat das die Evolution gemacht? Oder hat es doch ein Schöpfer Gott gemacht? Übrigens, wenn wir versuchen würden, in die Mikrowelt hineinzuschauen, also die Atome und die Bausteine hinter den Atomen zu studieren, da wäre das Wunder mindestens genauso groß. Aber Astrophysik und Astronomie sind sozusagen für den Normalsterblichen einfach ein bisschen anschaulicher. Jedenfalls scheint es so. Und darum wählen wir sehr gerne diese Überschrift, wer schuf den gestirnten Himmel? Genügt es also nicht, sich einfach auf der Welt umzusehen und das Leben zu bewältigen, wenn Gott so unsichtbar ist und so unzugänglich scheint? fragt der heutige Mensch. Wozu soll ich ihn suchen? Nur weil ich wissen will, ob es ihn gibt, ob er sich um uns kümmert, sich Sorgen macht. Kann er uns denn gar nicht helfen? Wie will er uns helfen? Können wir ihn anrufen? Hat er eine Adresse? Der Mensch heute ist aber von der Wissenschaft geprägt. Die Technik hat es in der Neuzeit übernommen, uns zu helfen. Denn nach ihrer Meinung und nach der Meinung also der aufgeklärten Menschen kann Gott entweder nur zuschauen oder er will gar nicht eingreifen oder aber er hält so still, weil er gar nicht existiert, was seine beste Entschuldigung für seine Ohnmacht wäre, wie die Dichter sagen. Darum glauben so viele Menschen heute an die Macht der Wissenschaft. Sie hat uns eine Welterklärung vorgelegt, ein Weltbild, das Weltbild der Evolutionslehre, seit dem 19. Jahrhundert, seit Darwin. Danach soll die Welt und soll das Leben einfach durch Zufälle entstanden sein und sich zu dem entwickelt haben, was einfach heute der Fall ist. Natürlich sieht es dann so aus, als gäbe es eine Konkurrenz zwischen Gott, dem allmächtigen Schöpfer, und diesem evolutionären Weltbild. Und daher müssen wir uns zunächst mit diesem Weltbild auseinandersetzen. Wenn wir nachts zum Sternenzelt hochschauen, kommen wir uns ganz winzig vor. Inzwischen wissen wir aber sehr viel. Und die Technik dieses Messens und dieses Hinaussehens in den Weltraum hat uns geholfen, bis zu den Milchstraßen am Rand des Universums schauen zu können. Wenn man überlegt, deren Licht, das jetzt auf unsere Apparate oder auf unsere Fotografien fällt, das ist schon zum Teil 10 Milliarden Jahre unterwegs. Wir sehen also, wenn wir zum Himmel schauen, die Zeit vor vielen, vielen Milliarden Jahren. Wir sehen praktisch gleichzeitig alte Sterne, junge Sterne, je nachdem, wie lange das Licht zu uns gebraucht hat. Wie die Wirklichkeit jetzt aussieht da draußen, wissen wir gar nicht. Denn das war ja alles schon vor Millionen Jahren, vor Milliarden Jahren. Damals haben die Sterne so ausgesehen. Und die Sterne haben ja ein Leben. Sie verändern sich ja. Machen wir uns also ein bisschen klar, wie unser Weltbild aussieht. Am besten man stellt sich einen Luftballon vor, der immer weiter aufgeblasen wird, ohne Ende. Ganz stimmt diese Vorstellung nicht. Man müsste sich eher so eine Art Sattel auf einem Pferderücken vorstellen, den gekrümmten Raum. Und da auf der Außenhaut dieses Luftballons oder besser dieses Sattels, da befinden sich also die heutigen Milliarden Milchstraßen. Ausgegangen ist das Ganze mit einer ziemlichen Sicherheit von dem sogenannten Urknall vor über 13 Milliarden Jahren. Aus einem winzigen Punkt, kleiner als ein Atom, mit unendlich großer Dichte, ist alles das entstanden, was heute im Weltraum da ist. Also das ganze Gewicht des Weltraums war so auf diesen winzigen Punkt vereinigt. Unvorstellbar. Das kann sich eigentlich eine Fantasie nicht mehr vorstellen. Dieser Punkt hat sich immer weiter ausgedehnt. Strahlung, Materie haben sich entkoppelt. Dann waren in diesem Riesenweltall Sternsysteme möglich. Die Materie zwischen den heutigen Sternen hat sich also zusammengeballt, hat sich zu Sternen gebildet, zu Sternhaufen gebildet. Und vielleicht kennen viele so die Namen dieser merkwürdigen Sterne, die also die Astronomen heute da aufzählen. Hauptreihensterne, Riesen, Überriesen, braune Zwerge, weiße Zwerge, Neutronensterne, schwarzes Loch. Die letzten Namen haben zu tun mit dem Schicksal der Sterne, dass eben jeder Stern ein Leben durchmacht und am Schluss stirbt. Braune Zwerge, weiße Zwerge sind gestorbene Zwerge bestimmter Größe. Wenn sie größer gewesen sind, können sie sogar zu einem schwarzen Loch werden. Ein paar Millionen Sonnen können dann da vereinigt sein, zum Beispiel. Oder man hat die Namen also gehört, Supernova, und weiß, dass die irgendwann einmal aus einem Stern entstehen. Wenn dieser Stern stirbt, dann bläht er sich gewaltig auf und dann fällt er zusammen. Er kann auch zu einem Pulsar zusammenstürzen. Und jeder weiß auch ein bisschen, was in dem Sterninneren geschieht. Dort gibt es Kernreaktionen, Wasserstoff wird verbrannt zu Helium, zum Beispiel in unserer Sonne. Und so ist das Leben auf unserem Planeten möglich. Nun, diese Sterne bilden also Haufen und Gemeinschaften. Da können zum Beispiel 100 Stück zusammenhängen oder es können auch nur 20 zusammenhängen oder auch nur zwei, eine Doppelspirale sozusagen. Und diese Galaxien bewegen sich alle miteinander, auseinander, weg. Und diese Dimensionen kann man sich gar nicht vorstellen. Sie drehen sich ganz schnell, aber seit es den Anfang gibt, haben sich zum Beispiel die Galaxien erst 6-mal gedreht, obwohl es 13 Milliarden Jahre her ist. So groß sind diese Entfernungen. Riesige Entfernungen, fast unvorstellbar. Jede Galaxie enthält also viele, viele Sonnen. Unsere zum Beispiel ist eher mittelgroß oder sogar groß, enthält 100 Milliarden Sonnen. Und die Formen sind ganz verschieden, spiralförmig, elliptisch. Und unsere Galaxie, wir können ja nicht hinsehen, weil dazwischen dunkle Wolken sind, Dunkelmaterie ist. Wir sehen nicht das Zentrum, wir können es nur messen. Unsere ist also eine Doppelspirale und in der Mitte vermutlich zwei große schwarze Löcher oder ein großes, ein kleines. Es gibt auch ganz kleine Zwerggalaxien und sie überwiegen sogar im Weltall. Sie sind überhaupt nicht gleichmäßig verteilt, diese Galaxiehaufen, sondern sie bilden so eine Art Netz. Und dazwischen gibt es riesige Leerräume. Jetzt schauen wir etwas auf unseren Stern. Wir haben also unsere Sonne. Sie hat noch 5 Milliarden Jahre Zeit, Energie zu spenden. Dann ist sie ausgebrannt, wird zum roten Riesen. Die Ozeane werden verdampfen auf der Erde. Erst wird es Stürme geben, jedes Leben ist ausgelöscht. Dann reicht die Sonne fast bis zur Erde. Aber sie verliert auch wieder durch den Sonnenwind vieles. Und die Erde läuft auf einem Bahnradius eben dann tot weiter weg als heute rund um die erloschene Sonne. Das sieht ein bisschen bedrohlich aus. Darum ist besser, man schaut mal auf die Gegenwart, auf uns, die wir also aus dem Staub, aus der Asche von Sternen bestehen. Man muss sich vorstellen, die schweren Elemente waren gar nicht so leicht zu bilden. Und schwere Elemente braucht man, um auf einem Planeten Leben zu ermöglichen. Und da kommt man nun ins Staunen. Es waren 3 Generationen von Sternleben, wie ich sie gerade von der Sonne geschildert habe, notwendig. 3, also 2-mal Riesenexplosionen, damit man so viel schwere Elemente, die dann hinausgeschleudert wurden bei der Explosion und wieder neu gemischt wurden in einer neuen Sonne, beieinander hat, dass überhaupt auf einem Planeten das Leben möglich ist. Das heißt also, jedes Atom in unserem Leib besteht aus 3 Generationen Sternleben. Da kann man fast stolz sein, ja, dass man eigentlich in jedem Atom so alt ist. Bald so alt wie das Universum. Das Leben auf einem Planeten ist höchst unwahrscheinlich. Das erfährt jeder Schüler, wenn er etwas hört über Astrophysik und über Biologie. Ein bisschen andere Bedingungen und es hätte nie das Leben auf unserem Planeten gegeben. Wir sind sozusagen also etwas Zartes, Kostbares, Seltenes. Wir wissen gar nicht, ob es noch sehr viele Planeten in der Nähe gibt, wo es auch Leben gibt. Das Leben ist selten. Da war eine chemische Evolution nötig, eine biologische Evolution nötig, dass Sauerstoff entsteht, dass Pflanzen und Tiere und dann eben der Mensch entstehen konnten. Ob es auf anderen Planeten auch Leben gibt, ich persönlich halte das für höchstwahrscheinlich. Bei dieser unheimlichen Fülle von Galaxien und Sternen, warum sollte Gott so arm sein, dass es nur dieses kleine blaue Planetchen in unserem Sonnensystem mit Leben gibt? Aber das ist meine persönliche Ansicht. Das Weltmodell, das wir heute so haben in der Wissenschaft, stellt sich ein offenes Universum vor. Es dehnt sich immer weiter aus. Die Dichte nimmt ab. Es Es wird also am Schluss alles kalt sein. Es wird ewig weiter expandieren. Photonen, Neutrinos werden herumschwirren, aber ohne Sterne und Galaxien. Jeder hofft natürlich, dass es anders wäre, dass das Ganze auch wieder retour geht, eines Tages wieder alles zusammenschrumpft und dass es wieder rückwärts geht und nicht kalt wird. Aber wir wissen es nicht. Wir können uns aber im Moment in der Wissenschaft nicht vorstellen, wie es gestoppt werden soll, wodurch. Allerdings muss man sagen, wir kennen mehr als 90% der Materie, die da sein muss, der dunklen Materie nicht. Wir wissen also relativ wenig über den Weltraum. Und trotzdem wissen wir genug, um das, was ich so kurz und laienhaft zusammengefasst habe, sagen zu können. Wenn wir zum Nachthimmel schauen, sehen wir also nur einen Teil der Milchstraße und wissen also, wir fliegen auch immer weiter hinaus, so auf diesen gedachten Ball, der ausgedehnt wird, oder auf diesem Sattel. In jeder Stunde dehnt sich das All seit 13 Milliarden Jahren weiter aus, entfernen sich die Galaxien um mehr als eine weitere Million Kilometer in jeder Stunde. Das ist also eine Größe, die man sich ganz schwer vorstellen kann. Und die Frage, die wir natürlich haben, ist, ja, wer steht hinter diesem Urknall? War das die Natur selber? Woher kommt dieser Punkt, der so eine gewaltige Kraft hatte? Ein Punkt aus Materie, Antimaterie, Lichtteilchen, starker Strahlung, kleiner als ein Stecknadelkopf, viel kleiner, kleiner als ein Atom. Woher hat er seine Kraft gehabt? Und vor allem, was war davor, wenn es doch einmal entstanden ist? Wenn Gott vom Begriff her gesehen ewig sein muss, er kann doch nicht warten, eine Ewigkeit, und irgendwann kommt dann einmal dieses Universum. Gab es denn schon viele Universen vor unserem? Gibt es viele gleichzeitig nebeneinander? Das sind Fragen, die einem unwillkürlich kommen. Das Leben, das in der langen Zeit entstanden ist, die Nische, die so überaus zerbrechlich und zart ist, dass wir heute schon Angst kriegen, dass eine Klimakatastrophe uns schaden könnte. Wir blicken auf die Entstehung des Lebens, wie also die Tiere entstanden sind, wie die Reptilien, die Vögel entstanden sind, wie die Menschenaffen entstanden sind, wie der Mensch entstanden ist, und fragen uns, ja, was ist da passiert? Die Evolution scheint alles erklären zu können. Und wenn man denkt, ja, die Sprünge von dem Unbelebten zum Belebten und der Sprung vom Leben zum Geist im Menschen, das muss doch ein Gott gemacht haben, dann sagt ein Biologe, ein Evolutionsbiologe, indem er den Kopf schüttelt, das weiß niemand. Ihr stellt euch das alles so einfach vor, dass da ein göttlicher Designer war und er hat das alles geplant und dann sich abrollen lassen. Wir wissen, dass 99% der Arten, die es gegeben hat, in den paar Milliarden Jahren, seit die Erde existiert, heute gar nicht mehr da sind. Sie sagen, das war ein Glücksspiel. Die Evolution ist einfach eine Serie von Kopierfehlern, die erfolgreich waren. Und wenn jeder millionste Fehler zufällig ein Gewinn ist und findet sich mit einem zweiten, dritten zusammen, dann ist die Evolution eine gigantische Suchmaschine. Aber das meiste sind Fehler, was sie produzieren. Und manche Fehler passen zusammen, dann entsteht eine neue Art. Man mag selber vielleicht da den Kopf schütteln und sagen, ist das denn denkbar? Wie kann es auf diesem Weg von Zufall und von Fehlern zu einem Auge kommen? Der Biologe sagt, das ist nicht so schwer. Ein paar Milliarden Jahre oder ein paar hundert Millionen Jahre. Das Auge ist dreimal erfunden worden, unabhängig voneinander. Unser Auge. Bei den Tieren, bei den Reptilien und bei uns. Dreimal passiert. Sie betrachten das als selbstverständlich, als ob das Leben in sich so eine ungeheure Kraft hat, dass es sich in diesem Zeitraum von also Millionen Jahren einfach durchsetzen kann. Dann kommen die Saurier, dann sterben sie aus. Durch Katastrophen sind also 90% der Tiere, die mal da waren, ausgestorben und neue Arten möglich geworden. Jetzt soll ich als Theologe mir vorstellen, Gott hat durch Katastrophen, Meteoriteneinschläge, Klimakatastrophen, Eiszeiten, hat er also die Schöpfung vorangebracht, bis dann die Menschenaffen kamen und der Mensch möglich war. Das sind alles neue Gedanken, die man früher gar nicht denken musste, weil es diese biologische Vorstellung von der Evolution nicht gab. Und das mag viele Leute schon verunsichern und sie denken dann gar nicht mehr sehr viel weiter darüber nach. Wir müssen natürlich fragen, ja, wenn wir uns diese Kraft vorstellen, die aus der Natur einfach abzulesen ist, dann hilft es ja nicht zu sagen, die Materie selber ist schöpferisch. Spätestens da, wo der Mensch entsteht, muss man ja fragen, wie kommt das Gehirn zustande? Wie kommt der Wille, das Selbstbewusstsein, die Freiheit? Wie kommt die Sprache beim Menschen zustande? Wie kommt das Nachdenken über Geist, über Gott in diese Materie hinein? Das müsste ja alles schon da gewesen sein, in diesem winzigen Punkt, wo alles noch beieinander war, wo es kein Universum gab. Da müsste ja diese Möglichkeit alles schon drin gewesen sein. Und das ist gar nicht so leicht, sich das vorzustellen, wie das möglich gewesen ist, dass also Leben und Geist schon drinnen waren, also bevor überhaupt noch ein Stern denkbar war. Aber das Große, das wir erfahren, ist ja, dass da in der Welt der Mensch steht, eben nicht nur das Tier, sondern der Mensch mit Geist, Sprache, Freiheit, Gewissen. Er steht gleichsam zwischen der Welt und der Frage, hat sie einen Schöpfer? Gibt es einen Gott? Wenn man sich das zusammendenken will, Gott und diese Schöpfung, die sich einfach so freitätig in Freiheit entwickeln konnte, ganz selbsttätig sich entwickeln sollte, dann muss man ja Fragen stellen. Wie hat Gott das gemacht? Wie ist das möglich gewesen? Es genügt ja nicht einfach zu sagen, er hat es gewollt und dann war es da, sondern es muss ja entstehen. Und wir Menschen haben ja nur das Bild, dass man etwas macht, dass man etwas herstellt, dass es Ursachen gibt. Und wenn ich mir jetzt einfach vorstelle, Gott ist die Hauptursache für das Entstehen dieser Welt und er hat dann zugeschaut, wie sie sich entwickelt, er hat vielleicht eingegriffen, wie man früher so gedacht hat, an entscheidenden Stellen etwas korrigiert, damit es vorwärts geht, dann hat man ein Problem. Nämlich welches? Man müsste sich Gott vorstellen wie ein Klötzchen, das sich schnell dazwischen schmuggelt und die Sache also repariert oder weiter voranbringt. Gott wäre verkleinert zu einer Ursache innerhalb der Physik und innerhalb der Biologie und das darf man nicht. Wenn Gott, dann ist er so groß, dass man ihn sich nicht so vorstellen darf, dass er also ein Klötzchen in der Kette dieser Kausalitäten und Wirklichkeiten ist. Dann muss ich mir den Sprung vom Anorganischen zum Leben und vom Leben zum Geist anders vorstellen. Dann muss ich mir vorstellen können, dass Gott gewollt hat, dass die Welt selber diese Sprünge gewinnt. Und dass er sie, ich benutze mal dieses Wort, dieses Hilfswort, dazu begabt hat. Aber wie hat Gott das gemacht, die Welt so zu begaben, dass sie sich entwickelt und schließlich im Menschen sogar mit ihm, dem Schöpfer, sprechen kann? Wie kann Gott das gemacht haben? Wie kann dann der Mensch entstehen, der über ein paar Millionen Jahre hinweg sich entwickelt, aus der Affenwelt heraus entwickelt? Eigentlich haben wir ja nur den Leib vom Affen. Unser Geist scheint ihm ja gar nicht zu gleichen. Kein Affe schreibt Gedichte, kein Affe schreibt Gebete, kein Affe sammelt eine Bibliothek, kein Affe will auf den Mond kommen, kein Affe macht Philosophie. Der Mensch aber sammelt alle diese Gedanken durch Jahrtausende und kommt dann auf so etwas wie Philosophie, wie Religion, wie Wissenschaft und wie Theologie. Wenn wir das alles so ein wenig anschauen wollen, dann müssten wir eigentlich unsere Fragen so stellen. Die Evolutionsgeschichte kann nicht erklären, wie es möglich ist, dass die Materie sich zu Menschen entwickelt. Aber sie kann vor allem nicht erklären, warum es den Kosmos gibt, warum der Mensch da ist. Sie kann erklären, woher er seine Atome hat, woher er seine Nerven hat, woher er sein Gedächtnis vielleicht hat, sogar in der Hirnforschung, vielleicht wird das auch noch ein bisschen aufgeklärt werden. Aber sie kann nicht erklären, woher, wozu und warum. Das ist eine ganz andere Frageebene. Wenn man deshalb fragt, hat jetzt der Zufall, also die Evolution, das alles hervorgebracht oder hat Gott das gemacht, dann muss man den Weg so weiterdenken. Die Frage ist gar nicht so sehr, ob Gott die Macht hat, eine Welt zu schaffen. Hätte er sie nicht, dann wäre die Natur göttlich mächtig. Da müssten wir eigentlich die Natur selber anbeten. Sondern die wahre Frage ist, wenn der Mensch feststellt, dass er Geist hat und dass das nicht zu dem Wesen der Materie gehört und der Pflanze gehört, sondern dass es zum Wesen des Menschen gehört, dann entsteht die Frage, ja, woher stammt das, dass Gott dieses Geistwesen haben wollte? Die Frage ist, wie konnte Gott, der nicht materielle Gott, der unsichtbare, geistige Gott, wenn er dieses Interesse hat, diese Welt hervorbringen? Da scheinen also zwei Rätsel unlösbar zu sein. Wie kann ein physikalisches Weltall aus dem Geist der Liebe Gottes entspringen? Und zweitens, wenn Gott unendlich ist, wie kann dann das Universum überhaupt Platz neben ihm haben? Wie ist denn dieses Nebeneinander von Gott und Universum zu denken, wenn die beiden so verschieden sind? Ich glaube, es gibt gar keine andere Möglichkeit, gar keinen anderen Weg, als dass wir uns das vielleicht so vorstellen. Die Schöpfung ist möglich geworden, weil Gott aus Liebe, aus einem gewissen Überfluss heraus, etwas anderes neben sich wollte. Und dieses andere ist eben anders als er. Es ist materiell. Es ist etwas Fremdes für ihn. Aber er wollte das nicht als Fremdes, sondern er wollte, dass dieses materielle Leben des Universums mit seinen Sternen, Planeten und dem Menschen teilhat an seinem göttlichen Leben. Und deswegen musste der Mensch Gott entdecken. Und so steht also der Mensch gleichsam in der Mitte zwischen Welt und Gott. Nur er kann die Welt studieren, durchforschen. Nur er kann der Welt Sprache geben, sodass die Welt mit Gott sprechen kann. Und auch nur er kann die Sprache aus dem Herzen Gottes ablesen und kann diese Sprache in die Welt hineinbringen. Also er ist gleichsam der Mittler, die Mitte zwischen diesen zwei so ganz verschiedenen Dingen, Welt und Gott. Nun ist Gott kein Ding, aber ich habe jetzt es auf einer Ebene einmal so verglichen. Dieser Gedanke ist übrigens jetzt nicht aus meinem Hirn entsprungen, sondern Augustinus hat ihn schon ausgesprochen. Der Mensch ist das Experiment der Mitte. Er hat die Welt zur Sprache zu bringen, dass sie mit Gott spricht, und er hat von Gott in der Welt zu sprechen. Er ist beides in einem. Er ist Tier und Sohn Gottes. Also wenn Gott Geist ist, dann muss er einfach sozusagen der Materie die Kraft geben, dass sie sich selber entfalten kann. Er muss sie begaben, dass sie bis zum Menschen sich hochentwickeln kann. Und Gott nimmt dann die Beziehung zu diesem Menschen auf. Das ist der Ort, glaube ich, für unsere Begriffe, die wir aus der Philosophie und aus der Theologie ja alle kennen, dass der Mensch eine unsterbliche Seele hat, die Beziehung Gottes zu ihm, diese Begabung, dieses Gespräch Gottes mit dem Menschen, dass der Mensch Freiheit hat, sogar Freiheit zum Bösen hat, dass Gott also dieses Risiko eingeht. Der Mensch kann sogar die Welt zerstören, wenn er Lust hat, aber Gott lässt dieses Risiko zu, nur damit der Mensch groß genug sei, die Freiheit habe und sich nicht unterdrückt vorkommt, dass Gott ihn sozusagen wie eine Marionette lenkt. Und Gott ist ganz verborgen, damit der Mensch ja diese Freiheit hat. Gott zeigt sich ihm nicht anders als in dieser Verborgenheit und Andersartigkeit, Aber der Mensch hat ihn ja entdeckt. Das ist ja das Wunder der Menschheitsgeschichte, der Geschichte der Religionen und der Geschichte der Aufklärung der Religionen im alten Israel. Das, was also die besondere Herkunft unserer jüdisch-christlichen Religion ist, sodass der gegenwärtige Papst ja nicht aufhört zu betonen, dass Judentum und Christentum im strengen Sinn gar keine Religionen wie die üblichen mehr sind, sondern eben ein Bündnis der wirklichen weisheitlichen Vernunft mit der Frage, die eben der Glaubende hat, ins Gespräch mit Gott einzutreten. Ich glaube, diese Gedanken sind ein bisschen ungewöhnlich, aber sie sind doch notwendig, wenn man so die heutigen Aussagen der Evolutionsbiologen anschaut und nicht einfach sagen kann, ach, das stimmt alles gar nicht, was ihr sagt, wie das ja manche fundamentalen Christen in Amerika, wie man in Zeitungen immer wieder lesen kann, ja auch versuchen, dass sie sagen, das kann man nicht erklären und halten wir uns lieber an die Bibel. Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen und mit allen Arten, wie sie heute leben. Und wenn man dann einwendet, ja, aber wir finden doch Fossilien, die sind viele hunderte Millionen Jahre alt. Die Welt kann doch nicht erst 6.000 Jahre alt sein, wie ihr sagt. Dann sagen sie, ja, da hat Gott einfach diese Fossilien so alt geschaffen und im Erdboden versteckt, damit er unseren Glauben prüfen kann. Also so geht es natürlich nicht. Und in Europa ist auch, glaube ich, niemand auf dieser Linie, dass er sich das so einfach vorstellt, sondern wir haben schon seit Jahrzehnten immer wieder gehört, im Grunde sind Evolution und die Vorstellung von einer Schöpfung kein Widerspruch, sondern wir müssen ganz groß denken, dass der Schöpfer seiner Welt die Fähigkeit gegeben hat und dass er auch die Gesetze benutzt hat, die zu einer materiellen Welt gehören, dass sie sich selber entfaltet und entwickelt. Und das ist das Wunder, dass Gott ihr diese Fähigkeit und Freiheit gegeben hat. Im letzten Jahr war es, glaube ich, wo man sogar aus Rom noch gehört hat, oder im vorletzten Jahr zum ersten Mal, dass es ohne weiteres vereinbar sei, dass Gott sogar den Zufall benutzt hat zur Entwicklung und Entfaltung der Welt. Also man muss die Aussagen der heutigen Astrophysiker und Biologen muss man gar nicht bestreiten, sondern muss sie gleichsam benutzen oder muss ihnen die Richtung, das Wozu und Wohin geben. Und dann braucht es überhaupt keinen Streit zu geben zwischen der Grenze, die auch die Naturwissenschaften haben in ihrer Frageweise und in ihren gefundenen Ergebnissen und dem, was der Glaube für die Hauptsache hält. Dass er weiß, warum es die Welt gibt, wozu es sie gibt und eben dann auch sagen kann, ich weiß, wofür ich in dieser Welt lebe, was mein einmaliges Leben bedeutet für diese Zeit. Ich habe eine kleine Geschichte dabei, die will ich einmal erzählen. Die ist also kurz und winzig, eine kassitische Geschichte aus Polen, ein paar hundert Jahre alt, von den jüdischen Erzählern, die damals in dieser sehr aufregenden Form des Chassidismus gelebt haben. Sie haben vor allem die Liebe und die Freude an Gott und zu Gott hin gelebt. Und ein Rabbi hat gesagt, mit uns ist es so wie mit einem Mann, der hat 2 Rocktaschen. Greift er in die rechte Rocktasche, er holt ein Zettelchen heraus. Und darauf hat Gott geschrieben, du bist Staub und Asche. Und da muss er sagen, ja, so ist es. Deswegen haben wir ja den Aschermittwoch auch. Und greift er aber in die linke Rocktasche, da findet er auch ein Zettelchen. Und darauf steht, wegen dir habe ich die ganze Welt geschaffen. Und das ist der ganz wichtige zweite Satz. Die Korrektur dieses anderen Zettels. Du bist doch nur aus Staub und Asche der Sterne gemacht. Du zerfällst wieder, dein Leib jedenfalls zerfällt wieder. Und dann bist du wieder sozusagen Teil dieses Universums, Teil dieser Sternenasche. Nein, wegen dir habe ich die Welt gemacht. dein Leben, das ist das Kostbare, das ist das Ziel der ganzen Schöpfung. Ich glaube, ohne dieses Wozu und Woher ist die Sicht der Naturwissenschaft also relativ armselig, weil sie führt also nur dahin, dass man sozusagen verzweifeln möchte, ist das möglich, so ein kurzes Leben und vor uns, also das Ende der Erde irgendwann einmal und was wird dann aus der Menschheit, was wird aus dem Evangelium, wird es gar niemand mehr kennen. Und wir haben ja nicht einmal die Hoffnung, wie sie manche Menschen haben, dass wir auswandern können auf andere Planeten, die vielleicht auch besiedelt sind, oder dass wir hinauslauschen in das Weltall, ob es irgendwo Signale gibt, Radiosignale, Funksignale. Es gibt ja eine Station, die hinauslauscht, aber sie hat in den letzten Jahrzehnten noch nichts gehört. Jedenfalls in der Nähe gibt es also keine belebten Sterne mit einer Zivilisation. Es wäre auch äußerst unwahrscheinlich, denn eine Nachricht, bis sie herüberkommt, das sind so viele hundert Jahre rum oder tausende oder Millionen Jahre herum. Und bis wir antworten, wäre es noch einmal so lange. Und dass gerade irgendwo auf einem Planeten eine Zivilisation auf dem Entwicklungsstand war, dass er Nachrichten aussenden konnte und wir zufällig später dran sind, um die mit dieser Verspätung empfangen zu können, das wäre ja auch ein seltsamer Zufall, sodass man sich gar nicht wundern muss und das auch kein Einwand ist gegen meine persönliche Vermutung, dass es vielleicht doch mehr Leben im Weltall gibt, als wir glauben, bei diesem Reichtum an Sternen und bei diesem Reichtum, der auch zum Begriff eben Gottes gehört. Das heißt, was ich sagen möchte mit diesem vielen Wissen aus den Büchern und Zeitungen über das Weltall, ist etwas ganz, ganz Schlichtes. Wir müssen, wenn wir uns ein Weltbild verschaffen, müssen wir fragen, ob nicht die Natur eine Botschaft in sich trägt, auf die wir hören müssen. Und die Natur mag uns also vieles sagen. Sie mag uns auch ganz Lebenspraktisches sagen. Zum Beispiel, ja, die Menschen sind ungleich. Die behauptete Chancengleichheit gibt es doch gar nicht. Die Menschen sind deswegen auch so weniger oder mehr erfolgreich. Aber wenn der Mensch Gott ebenbildlich ist, wie also die Christen sagen, dann ist jeder Mensch dasselbe wert. Dann ist also das Leben schützenswert, auch das Lebensuntüchtige. Dann sind wir eben nicht einfach nur wie in der Tierwelt Kreaturen, die geopfert werden können zugunsten des weitergehenden Lebens, sondern gibt es ein jeweils einmaliges Leben, das seinen Höhepunkt im Geist hat und im Willen und in der Freiheit hat. Und dann haben wir eine Möglichkeit, den Menschen auch in seiner Schwäche, auch wenn er lebensuntüchtig ist, als Gott, Gottes Ebenbild anzuschauen. Eine ganz praktische Folge aus diesem Weltbild. Es ist also nicht möglich, dass wir einfach die Wissenschaft so vor sich hin reden lassen, sondern wir müssen eigentlich in unserer Glaubenssprache eine Antwort geben auf das jeweilige sich wandelnde Weltbild. Und dann spüren wir die Ergebnisse der Naturwissenschaft, können uns auch herausfordern und können uns auch helfen, etwas tiefer nachzudenken über den Logos Gottes, das heißt über das Wort Gottes, über die Weisheit Gottes, über die Gedanken Gottes, die in der Schöpfung verwirklicht sind. Denn die Schöpfung ist der allererste Ort, wo die Menschen Gott gefunden haben, wo sie abgelesen haben, dass es jemanden geben muss, der größer ist als diese materielle Wirklichkeit, die wir in die Hand nehmen müssen. Einfach, weil unser Herz größer ist und weil unsere Gedanken weit darüber hinausgehen, über das, was der Handwerker oder der Wissenschaftler untersuchen und herstellen können.
Ich hake da gleich einmal ein. Der Übergang vom Affen zum Mensch, das ist doch evolutionär auch schon festgelegt, oder Herr Dr. Weimer?
Ja, also sagen wir, was heute die Ansicht ist, dass im Grunde schon vor 25 Millionen Jahren, also als die Entwicklung der Menschenaffen begann, sehr bald dann eine Linie sich trennt. Also spätestens vor 7 bis 8 Millionen Jahren waren die Linien Schimpanse und Mensch auseinander. Also wir haben praktisch 8 Millionen Jahre Entwicklung des Menschen. Und wir wissen ja, dass es auch mehrere Schübe gab, dass die Welt, auch Europa, mindestens zweimal besiedelt wurde, vielleicht von Afrika aus. Und dass die späteren Menschen, zum Beispiel die Neandertaler, dann abgelöst haben, sie vielleicht erst vermischt haben, aber irgendwann ist der Neandertaler ausgestorben, man findet keine Nachkommen mehr von ihm. Es war also doch so etwas wie eine Fortentwicklung über einen langen Zeitraum. Und ich denke, jetzt kann man damit gar nichts erklären. Die Zeit erklärt ja nichts. Ob ich jetzt 7 Millionen Jahre habe oder 1 Million Jahre, damit ist ja nicht erklärt. Sondern die Frage ist ja die Kraft. Woher kommt die Kraft? Und wenn wir noch so viel Gedanken uns machen, wie das Gehirn gewachsen ist, wie der Mensch aufrecht geworden ist, wie er also nackt geworden ist und wie er Familie gegründet hat und wie er gesellig gelebt hat und wie er also Fleisch gegessen hat und dann sein Gehirn noch größer geworden ist, dann ist gar nichts damit erklärt, wie in diesen Menschen hinein die philosophischen Gedanken kommen und wie die Gedanken an Gott in ihn hineinkommen. Das ist ja das Rätsel. Gar nicht so sehr, also dass sein Leib oder auch die Strukturen seines Gehirns aus der Affenwelt kommen. Und die Größe des Gehirns alleine macht es ja auch nicht, sondern es macht ja der Inhalt, das, was da passiert und was da abläuft. Und das ist ein gewisses Rätsel. Also von daher würde ich sagen, der Sprung zum Geist, der Sprung zur Kultur, der Sprung zur Religion, das unterscheidet den Menschen vom Affen. Und dieses Rätsel ist also eigentlich nicht lösbar durch die Funde, durch die Fossilien und durch das Messen der Schädel und durch die Vorstellung, wie schwer das Gehirn war. Alleine, wenn man überlegt, dass ich plötzlich ein Wesen habe, da verrutscht das Hinterhaupt und dieses Wesen kann dadurch, weil das Loch an der richtigen Stelle sitzt, die Sprache lernen. Er kann sprechen. Wenn wir uns Menschen vorstellen, die überhaupt nur schreien könnten wie die Tiere oder singen könnten wie die Vögel, dann wären ja zum Beispiel wären ja solche komplizierten Dinge gar nicht möglich, dass man einem Kind mit der Sprache antwortet auf seinen Schrei, warum. Das könnte nicht einmal fragen. Also die Sprache zum Beispiel und das Denken des Geistes über die Welt hinaus, das sind Dinge, wo der Mensch beginnt. Und dass es Übergänge gibt, ist, glaube ich, muss man, glaube ich, hinnehmen, dass das also eine Entfaltung, eine Entwicklung war. Sonst müsste ich eben annehmen, dass Gott eines Tages sich hinstellt, einen Affen herausnimmt und sagt, so, du wirst jetzt Mensch, und diesen Affen verändert er. Anders als dass das sich entwickelt und entfaltet, glaube ich, darf man sich das gar nicht vorstellen, weil Gott hat das nicht nötig, dass er sozusagen eine Reparatur macht und einen völlig neuen Typ da schafft. Das ist in die Natur von ihm hineingelegt, aber dass er diesen Menschen anspricht, ja, das ist so, wie wenn ich einem zweiten Menschen begegne. Ich sage Grüß Gott oder Guten Tag und er geht wieder weiter. Wenn ich aber mit diesem Menschen eine Geschichte beginne, eine Liebesgeschichte beginne, das ist ein Riesenunterschied. Und Gott beginnt mit diesem Menschen eine Liebesgeschichte. Die Voraussetzungen hat die Natur geschaffen. Aber diese Liebesgeschichte, dass Gott ihn anredet, das ist das Neue. Und so läuft also, glaube ich, bei dem eigentlichen Typ Mensch alles über die Sprache, alles über den Geist, alles über das Gefühl, die Freiheit, das Selbstbewusstsein und diese höhere geistige Welt. Da würde ich das Entstehen des Menschen, den Sprung zum Menschen ansetzen.
Danke, Herr Dr. Weimer. Als nächstes hat uns Frau Neusel erreicht. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, hallo. Ich komme jetzt mal weg vom Menschen zu dem Aspekt, also dass Gott sagt, für dich habe ich die Welt geschaffen. Also ich gucke auch immer wieder mal Fernsehen und sehr gerne gucke ich auch so Dokumentationssendungen und vor allem auch so Wissenschaftssendungen. Und da war mal vor einiger Zeit eine Sendung, da habe ich so zufällig reingezappt und da ging es um ja neue Materialien. Ja, wir forschen ja ständig nach neuen Materialien oder die Natur aus und Was mich da so fasziniert hat, da haben sie zum Beispiel, sind nur so Beispiele, einen Schmetterling gefunden, der ein so intensives Blau oder auch so intensive Farben durch seine Flügel projiziert und damit einfach aufmerksam macht, das Männchen auf die Weibchen oder so. Und dann haben sie das untersucht, wie das sein kann, da ja nun Schmetterlinge nicht angemalt sind. Und dann haben sie herausgefunden, dass jede einzelne Zelle von diesen Schuppen vom Schmetterlingsflügel so gemacht ist, dass das Licht in einer ganz bestimmten Art einfällt und dadurch diese wahnsinnigen Farben erzeugt. Und das fasziniert mich so, ja, weil ich denke mir, wenn das alles aus einem Zufall entstanden ist, oder Vögel, es würde ja alleine reichen, wenn die einfach in ihrer Zweckmäßigkeit so gebaut sind, dass sie eben fliegen können, sich so entwickelt haben, aber wozu dann eigentlich die Schönheit, ne, mancher Vögel? Die leuchtenden Farben oder ich mag diese Viecher nicht, auch wenn sie zur Schöpfung gehören, aber Spinnen, wo man bis heute nicht das geschafft hat, ein ähnliches Material herzustellen, was so flexibel und reißfest einsetzbar, man vorstellt immer. Und das ist faszinierend. Und wenn man sich das überlegt, oder auch große Naturwissenschaftler oder Physiker, die sind ja, die wirklich sehr gut waren. Da gab es auch einen, ich habe ihn nicht im Kopf, der gesagt hat, wenn nur ein Millionstel Wert anders wäre, würde das nicht funktionieren. Und dann wirklich dadurch gesagt hat, es muss einen Schöpfer geben, es muss jemanden geben, der das so angelegt hat, bis ins kleinste Detail durchdacht. Denn wenn das alles aus einem Zufall entstanden ist, sozusagen, ja, dann würde vieles gar nicht funktionieren, oder es gäbe halt immer wieder mal hier und da Chaos. Und also mich fasziniert das immer. Ja. Dann der Gedanke, ich meine, es können sich viele Sachen entwickeln einfach. Ja, das sehen wir, wenn der Mensch Sachen entwickelt, entwickelt er technisch Sachen, die zweckmäßig sind, aber nicht unbedingt schön sind. Also das ist jetzt eigentlich nur mein Beitrag.
Also dazu, die Schönheit der Natur sozusagen auch als Hinweis auf die Schöpfung Gottes,
also
Frau Mörsel.
Also ich höre am Radio mit.
Ja, danke schön für Ihre Frage. Herr Dr. Weimer, ich möchte dieser Frage der Hörerin aber gleich noch etwas hinterher schicken, was jetzt vielleicht etwas zweifelndere Hörer vielleicht auch tun würden. Es gibt ja eben auch viel Hässliches in der Schöpfung. Es gibt die Parasiten und so weiter. Viele Dinge, die jetzt nicht so besonders hübsch sind. Wenn wir jetzt sagen, die Schöpfung ist schön, sparen wir da nicht einfach was aus?
Das ist richtig, ja. Genau, das Staunen vor der Schönheit und vor der Zweckmäßigkeit, das ist von der Dame sehr schön geschildert worden. Das ist richtig. Das ist also bewundernswert. Ich habe auch schon Biologen gefragt, was sie eigentlich dazu zu sagen haben. Und sie antworten natürlich auf der einen Seite, ja, die Natur hat viel Zeit gehabt, Und deswegen ist es zum Beispiel nicht nur von der Schönheit her so, wenn die Vögel sich paaren, dass also da sie immer das Schönste auswählen. Man kann die Vögel auch, das ist ja auch zu sagen, da leicht, also täuschen. Man macht ein Stückchen Pappe an den Schwanz von dem Männchen dran, malt es schön an, und die Weibchen laufen alle diesem Vogel nach, weil der scheinbar einen gesünderen Genpool hat, weil er doch so einen viel längere Schwanzfedern hat. Also die Vögel sind da dumm, ja. Aber wenn ich dann eben 100 Millionen Jahre Ansätze, wo es die Vögel gibt, dann hat sich das natürlich optimiert. Das sagen sie einfach als Antwort. Und als zweite Antwort sagen sie, ja, jetzt hast du aber vergessen, dass 99% aller Arten Fehler waren und ausgestorben sind. Und die sind nicht mehr da. Und es gab, und wir kennen gar nicht die Unzahl der Fehlversuche. Und das ist einfach eine positive Selektion, die wir nicht haben in der Technik. Und darum lernen wir heute aus der Natur. Wir schauen der Natur alles ab. Wir gehen in den Urwald und schauen ab. Es wird sogar heute zum Beispiel in der Technik einen richtigen Haken zu machen. Ja, mit möglichst wenig Material schaut man sich die Äste an den Bäumen an. Die haben das über hunderte von Millionen Jahren ausprobiert. Wie muss ein Haken optimal sein, sodass ich mit dem geringsten Materialaufwand den größten Effekt kriege? Und so werden heute die Haken gemacht. Nicht mal so plump. Und außerdem werden sie schön. Jeder Ast ist doch schön, wie er da rauskommt. Also das ist lernbar von der Natur. Aber das Entscheidende wäre natürlich, dass wir auch das andere von der Natur lernen, was, was einfach das Leben uns als Moral oder als Ethik nahelegt, ja, die Schöpfung zu achten, vor allem den Menschen, den Wert des Menschen zu achten und nicht nur also technisch ästhetisch aus der Welt das Gute und Schöne rausholen, sondern eben auch uns die Gesetze des Überlebens und die Gesetze eines schönen Lebens aus der Natur, früher sagte man nach der Natur leben, ja, aus der Natur also geben lassen. Denn für uns ist sie Schöpfung, für uns ist sie ein Buch, das wir zuerst auch lesen können, neben dem Buch der Bibel. Es ist sozusagen von Gott geschrieben und es war doch sehr erfolgreich, trotz aller Leiden, trotz aller Dinge, die auch dazu gehören, weil zu dieser Materie eben der Tod, der Umbau der Atome gehört, ist es doch eigentlich eine sehr schöne Welt, so faszinierend, dass viele sie also angebetet haben.
Es wartet nun schon eine ganze Weile Herr Wenzel in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also das mit dem Umbau der Atome und dadurch Tod ist nicht biblisch. In der Bibel steht, durch die Sünde kam der Tod. Das ist ein erster Vermerk. Jetzt habe ich vier Gedanken. Bei der Evolutionstheorie sind die sogenannten Missing Links zwischen den Arten ein Problem, ungelöst, denn man hat noch im echten Sinn keinen einzigen Link gefunden. Zweitens, wenn es kein nachweisbares Leben im All geben sollte, könnte das doch sicher ein relevantes Indiz für die Bedeutung der Erde als Heimstatt des geistbegabten Menschen sein. Drittens, die Schöpfung wozu? Im Aspekt Gottes, denke ich, war ein interessantes, aus der Liebe her verständliches Moment. Er wollte selbst geschöpflichen Anteil an der Bonität seines eigenen Werkes bekommen. Das scheint mir also nicht unerheblich, wenn man daran denkt, dass Gott die Liebe ist. Er wollte sich mit der Schöpfung personal vereinen und so mit seinem Supergeschöpf, der Mensch, solidarisch werden, personal. Und das sollte zur Ehre Gottes geschehen, zur eigenen Ehre. Und dann viertens, der Sohn Gottes, das Wort Gottes, die Weisheit Gottes, hatte vermutlich noch einen ganz speziellen Impuls, eine Absicht. Er wollte unter der gesamten Schöpfung, die der Vater geschaffen hat, ja auf ihn hin, das steht in der Bibel, eine so großartige Mutter bekommen, wie es Maria ist. Und der letzte Gedanke scheint mir der wichtigste von allen, denn eine so große Mutter zu bekommen, könnte, denke ich, im Aspekt der göttlichen Weisheit Grund genug schon sein, die ganze Schöpfung hervorzubringen mit allen Planeten, kosmischen Systemen, mit den winzigen Atomen, weil Maria ein solches Supergeschöpf ist, dass wir als Christen halt uns viel anstrengen müssen, um das zu verstehen, was sie bedeutet in der Großartigkeit dieser Liebe vor Gott. Das war also mein Beitrag.
Danke, Herr Wenzel. Dr. Weimar, bitte um kurze Antwort. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende entgegen.
Ja, das ist sehr schön, dass Sie einfach aus Ihrem Glauben heraus alle Daten also verbinden können zwischen Naturwissenschaft, soweit sie also eben auch kritisiert werden muss, und dem, was die Bibel und unser kirchlicher Glaube sagen. Das ist einfach nur schön, dazu kann man gar nichts sagen. Vielleicht nur zu dem Ersten. Der Tod ist Folge der Sünde, das ist richtig, in dem Sinn, dass man hier Tod verstehen muss als Tod der Seele, als Tod der Gemeinschaft mit Gott. Also ich würde hier Tod groß schreiben, in Kapitalbuchstaben schreiben. Dieser wahre Tod, der uns von Gott trennt, das ist die Folge der Sünde. Dass der biologische Tod nicht einfach damit gemeint werden muss, ich glaube, das darf man heute hinzusagen, weil einfach zum Wesen einer materiellen Welt das Sterben gehört, das Werden und das Vergehen gehört. Aber dass das als Tod empfunden wird, als Schrecken empfunden wird, das gehört dann zur Folge dieses Bruches der Gemeinschaft mit Gott, sodass wir vor dem Tod Angst haben, also vor dem Sterben müssen Angst haben. Das ist dann wieder richtig und verbindet sich wieder mit dem, was Sie gesagt haben.
Danke, Herr Dr. Weimar. Wir sind am Ende dieser Sendung Kurs Null angekommen. Danke, dass Sie bei uns zu Gast waren.
Ja, vielen Dank auch für die Beiträge.
Mein Name ist André Stiefenhofer. Schön, dass Sie mit dabei sind.